18.04.24, Israel im Krieg, Tag 195. Habt ihr das Video gesehen von der Entführung von Yarden Bibas? Gestern Abend veröffentlicht worden. Ich hab's auf meinen sozialen Netzwerkkanälen auch raufgestellt, auf Instagram, Facebook, auf Twitter bzw. X. Gruselige Bilder, ein Horrorfilm, was man da zu sehen bekommt, vom 7.10. Und für diejenigen von euch, die es verpasst haben, für uns hier in Israel ist heute auch noch der 7.10. Und auch gestern war der 7.10. und auch morgen wird der 7.10. sein, solange 133 Geiseln nicht frei sein werden. Einer dieser Geiseln ist Yarden Bibas. Das ist der Vater von den zwei rothaarigen Jungs, die nach wie vor sich in Geiselhaft befinden. Wer weiß, wie es ihnen geht. Es gibt keine Spur über Ariel und Kfir Bibas. Ihr könnt euch sicherlich an diese zwei Brüder erinnern. Kfir ist das kleine Baby in der Gefangenschaft, in der Geiselhaft, ein Jahr alt geworden im Januar. Und diese zwei Brüder gemeinsam mit ihrer Mutter und Vater, vier Menschen von dieser Bibas-Familie, keine Spur seit 195 Tagen. In dem gestern veröffentlichten Video sieht man die Entführung vom Vater von Yarden Bibas, wie er auf einem Motorrad zwischen zwei Terroristen sitzt, blutüberströmt, das ganze Gesicht rot. Vor ihm sitzt einer, hinter ihm sitzt einer, der ihn im Würgegriff hat. Der vorne vor ihm sitzt, hat eine Pistole im Gürtel. Und drumherum sieht man ungefähr 50, 60, 70 Jungs und Männer. Alle in Zivil, kein einziger in Uniform. Alle in Zivil, die teilweise auf ihn einhauen. Ein wirklich heftiges Video, geht ungefähr 10 Sekunden lang. Für diejenigen von euch, die es verpasst haben, guckt es euch bitte kurz auf meinen Kanälen an. Ja, kann man sagen, es lohnt sich. Ich denke, es lohnt sich, weil wir wollen alle im Endeffekt wissen, was auch am 7.10. wirklich passiert ist und warum dieses nationale Trauma, von dem ich immer wieder hier auch in diesem Podcast erzähle, was ich damit eigentlich meine. Weil was ich damit meine, sind genau diese Videos. Diese Videos, die hier ganz, ganz tief ins Herz stechen, in die Seele stechen, in den Verstand stechen, weil es einfach an bestialischem Vorgehen kaum zu toppen ist. Das sind Situationen, die am 7.10. passiert sind, hunderte und tausende Situationen, viele davon auf Videomaterial festgehalten, vieles davon haben viele Menschen gesehen, die seitdem natürlich ihr Leben auf den Kopf gestellt bekommen. Insbesondere diejenigen, die natürlich immer noch bangen, wie es ihren Liebsten geht. 133 Menschen, die nach wie vor in Gefangenschaft, in Geiselhaft sich im Gazastreifen befinden. Wer weiß, wie viele von ihnen noch am Leben sind. Im Gazastreifen sind wir nach wie vor im Einsatz. Davon spricht man weniger natürlich. Das kommt nicht so durch. Gerne konzentriert man sich auf die humanitäre Situation. Auch im Weltspiegel, Bericht im ARD, habe ich gesehen, der Fokus liegt im Endeffekt, wie es den Menschen geht. Den Menschen geht es natürlich nicht perfekt. Da will ich nicht drum herum reden. Es ist keine gute Situation im Gazastreifen. Aber bestimmten Ecken im Gazastreifen, wie in Rafah, oder auch in Teilen des zentralen Gazastreifens, wie ich gestern gezeigt habe, wie viele Menschen dort am Meer sich vergnügen, gibt es auch irgendwo noch ein normales Leben. Die Märkte in Rafah, auch im zentralen Gazastreifen und teilweise auch im nördlichen Gazastreifen sind voll von Essen, von Nahrung, von Wasser, von Fisch, von Süßigkeiten, von Gebäck. Es gibt über 20 große Bäckereien, die produzieren. Und in dem Sinne finde ich und glaube ich und bin mir da eigentlich ziemlich sicher, dass sich der israelischen Version, dass es im Gazastreifen keine humanitäre Katastrophe gibt, dass ich dem Glauben schenken möchte. Auch wenn natürlich viele Menschen dort leider in Angst und Schrecken leben, weil man natürlich nicht weiß, wo der nächste Angriff der Israelis stattfinden wird, von wo auch die Hamas operieren werden, von wo die nächste Rakete eventuell aus dem Gazastreifen Richtung Israel abgeschossen wird und eventuell dann dieser Ort von den Israelis angegriffen werden wird. Das sind alles Situationen, wo Menschen die eventuell mit dieser Sache nichts zu tun haben möchten. Sie sind gefangen in dieser Situation. Deshalb sind wir dort im Einsatz und einer der Einsatzorte, wo wir uns jetzt wieder befinden, befindet sich im nördlichen Gazastreifen, eine der Hochburgen der Hamas im Beit Hanun. Das habt ihr vor vielen Monaten öfter gehört von mir, wie wir in Beit Hanun oder in Sejaia oder in Jabalia, das sind so die Orte im nördlichen Gazastreifen, wo wir extrem im Einsatz waren, und jetzt sind wir halt wieder zurück, auch in Beit Hanun, wo wir einen Terroristen eliminiert haben namens Yusuf Rafik Ahmed Shabat. Und er war derjenige, der für die Hamas, für die innere Sicherheit des militärischen Zweiges im Bataillon von Beit Hanun verantwortlich war. Und ihn haben wir eliminiert, also wieder eine mittelgroße Nummer, sage ich jetzt mal. Kein hochrangiger, aber auch kein niedrigrangiger, sondern einer im Mittelfeld, Bataillonskommandeur-Level, die wir natürlich einen nach den anderen außer Gefecht setzen wollen, die wir eliminieren wollen, genauso wie die dazugehörige Terrorinfrastruktur. Wenn wir nach Libanon gucken, da wisst ihr, findet nach wie vor intensiver Beschuss aus dem Libanon auf Israel statt. Das hat leider nicht abgenommen. Was jedoch jetzt in den letzten Tagen immer öfter und immer lauter passiert und immer auch mit der Kamera begleitet, wenn ihr so wollt, ist, dass israelische Truppen dort Übungen durchführen. Wir haben jetzt erst gerade vor wenigen Tagen eine große Übung abgeschlossen, die im Norden Israels stattgefunden hat. Und jetzt auch gestern war der 91. Galiläa-Divisionsbrigadierkommandeur Shai Kalper und auch der Kommandeur der 146. Division, der Brigadier Israel Schumer, haben in einem Gespräch mit den Bürgermeistern und all den Verantwortlichen im Norden des Landes Nordisraels, also haben mit ihnen gesprochen und ihnen versprochen, dass die israelische Armee auch rings um die Pessach-Feiertage, die ja jetzt anstehen nächste Woche, dass die IDF nicht nur vor Ort sein wird, sondern auch in Einsatzbereitschaft sein wird. Ihr wisst, das ist für die Menschen, die im Norden wohnen oder jetzt eigentlich teilweise nicht wohnen, sind das Worte, wo man natürlich im Gefühl hat, ja, was sind jetzt die Taten? Ja, weil seit knapp 7 Monaten man im Norden, besonders in der ersten Reihe vis-à-vis dem Libanon, die wirklich in den ersten Kilometern wohnen an der libanesisch-israelischen Grenze, die können dort nicht leben, die Tage. Die können dort nicht leben, die Wochen. Und die können dort nicht leben, seit Monaten. Und wenn dann israelische Armeeoffiziere ihnen sagen, wir sind vor Ort und wir sind einsatzbereit, muss ich sagen, als Militärsprecher, dass das natürlich das ist, was wir sagen müssen, weil wir das auch ernst meinen. Ob wir damit jeden Bürger und jede Bürgerin im Norden Israels, ob sie jetzt gerade im Norden sind oder in einem Hotel in Tiberias oder in Haifa oder in Jerusalem sogar, ob wir jeden damit wirklich erreichen, ist eine Frage. Solange sich die Realität im Norden Israels nicht ändert und die einzige Änderung, die sich die Menschen wünschen, ist, dass der Beschuss aus dem Libanon komplett eingestellt wird, damit die Menschen wieder in ihren normalen, in ihr normales Leben zurückschreiten können. Einfach ein Leben wie vor dem 7. Oktober, in ihren eigenen 4 Wänden, in ihrer eigenen Nachbarschaft, ihren eigenen Supermarkt besuchen gehen, die eigene Arztklinik, die eigene Nachbarschaft, den eigenen Friseur, das alles, die eigene Schule und Kindergarten. Das ist das Mindeste, was diese Menschen im Norden Israels verlangen. Und ich hoffe, dass die Armee und überhaupt der Staat im Endeffekt es ihnen in den nächsten Tagen, Wochen, hoffentlich nicht Monate, aber wenn es sein muss, dann Monate, ihnen das ermöglichen kann, dass man wieder zurück in sein altes Leben gehen kann. Mit Blick Richtung Iran gibt es da eine Meldung, die ich hier kurz erwähnen möchte, die mich heute traurig gemacht hat. Und das habe ich bei Ahmad Mansour gesehen, meinem Freund. Ihr könnt euch sicherlich an den gemeinsamen Podcast von vor ungefähr 1,5-2 Monaten erinnern. Und Ahmad Mansour hat heute veröffentlicht auf seinen Kanälen, ich habe das dann übernommen, dass eine iranische Volleyball-Nationalspielerin namens Rostami, ja, also Mavina Rostami, hat auf ihrem Instagram-Post, auf ihrem Instagram-Kanal gepostet, dass sie sich für den Angriff aus dem Iran auf Israel schämen würde und dass die Menschen im Iran Israel lieben würden. Daraufhin wurde sie wahrscheinlich, so wie es aussieht, abgeholt von irgendwelchen Sittenpolizisten oder Revolutionsgarden oder irgendwelchen anderen Sicherheitsdiensten à la Stasi oder à la Gestapo, die sie dann abgeholt haben, weil von ihr gibt es keine Spur mehr, nachdem sie das gepostet hat. Und das ist eine Sache, die mich wirklich traurig macht, weil es gibt Menschen, die trotz jeder Gefahr, und sie sind sich diesen Gefahren bewusst, so wie diese Nationalspielerin aus dem Iran, trotzdem schreiben und sagen sie diese Sachen, trotzdem, obwohl sie wissen, welche Gefahr sie laufen. Und am Ende werden sie abgeholt und am Ende fehlt jede Spur von ihnen. Und am Ende weiß niemand von uns, wie es ihnen ergeht, was ihnen angetan wird. Was wird dieser Frau angetan? Eine iranische Volleyball-Nationalspielerin. Sie hat für den Iran Volleyball gespielt. Sie hat die iranische Flagge auf der Brust getragen. Mit Stolz, ohne Stolz. Das jetzige Regime wahrscheinlich eher ohne Stolz, aber mit Stolz für den Iran, für die iranische Nation. Und jetzt im Endeffekt hat sie für diesen Post, wird sie jetzt einen Preis bezahlen. Und niemand ist da, um ihr zu helfen. Es geht auch an den Menschen vorbei. Es ist mir auch aufgefallen heute auf den sozialen Netzwerken, auch unter Ahmad Mansurs Post, auch unter meinem Post. Dann gibt es da 300 Likes, 500 Likes, 700 Likes. Dann gibt es da 17 Kommentare, 27 Kommentare, 37 Kommentare. Was verändert das wirklich? Es verändert gar nichts, weil diese arme Frau, sie ist jetzt das Opfer von irgendwelchen gruseligen Männern von dieser Mullah-Revolutionsgarden, von diesem Regime, die jetzt in irgendeinem Kerker sie eingeschlossen haben und wer weiß, was mit ihr anstellen. Und das ist so eine traurige Realität. Als ich das heute gesehen habe, ihr Foto und den Post von Ahmad, musste ich das direkt reposten. Es bedrückt mich, muss ich sagen. Und es bedrückt mich kein bisschen weniger als die Situation der Geiseln im Gazastreifen. Also da fühle ich sowohl für die Israelis im Gazastreifen als auch für die iranische Volleyball-Nationalspielerin, die den Mut hatte, das zu schreiben, was viele Iraner wirklich fühlen. Der einzige Weg, damit das endlich vorbei ist, dieser Horrorfilm des Mullah-Regimes, ist, dass das Mullah-Regime fällt. Doch während ich das sage, lese ich heute leider auch im Spiegel, dass die Exporte nach Iran aus Deutschland trotz Sanktionen im ersten Quartal bzw. in den ersten zwei Monaten 2024 gewachsen sind, gestiegen sind. Das heißt, die Ausfuhr ist um 22% gestiegen auf 241 Millionen Euro laut Statistischem Bundesamt. Und das ist eine traurige Meldung, weil im Endeffekt dieses Mullah-Regime somit immer wieder unter die Arme gegriffen wird, auch aus Deutschland, auch aus Deutschland. Und das dürfte eigentlich nicht passieren. Sanktionen sollten da sein, damit man sie ernst nimmt. Doch wir leben in einer Welt, wo weder Sanktionen irgendwie teilweise wirklich ernst genommen werden, beziehungsweise umgangen werden und nichts passiert, keine Konsequenzen. Genauso wie es UN-Sicherheitsrat-Resolutionen gibt, die es gibt, aber im Endeffekt, wenn sie überschritten werden, genauso wie die Sicherheitsresolution 1701 im Libanon, von der ich in diesem Podcast schon mehrmals gesprochen habe, das bedeutet, dass die Hisbollah aus dem Süden Libanons nicht, sie darf sich dort nicht mal positionieren, geschweige denn schießen auf Israel, doch genau das tut sie seit 6-7 Monaten. Und was passiert im Endeffekt in der UN? Gar nichts. Nichts passiert. Die Hisbollah schießt munter weiter. Jeden Tag. Also wozu gibt es diese UN-Sicherheitsrat-Resolutionen? Und wozu gibt es diese Sanktionen, wenn man sie unterwandern kann, wenn man sie umgehen kann? Und selbst nachdem es Statistische Bundesamt Zahlen gibt, sich niemand dafür schämt. sich niemand dafür schämt. Wir haben in Israel in diesen Tagen, seit dem 7. Oktober ist es explodiert natürlich, haben wir drei Hauptkrisenpunkte. Drei Baustellen, wenn ihr so wollt, die einerseits miteinander verbunden sind, aber auch separat und getrennt voneinander laufen. Die eine Situation ist natürlich, ist kein Geheimnis, vis-à-vis dem Gazastreifen. Das Hauptthema im Gazastreifen, die Geiseln. Das zweite Hauptthema ist natürlich, um an den Geiseln ranzukommen und die Hamas wirklich zu schlagen, wie wir es vorhaben, wann werden wir nach Rafah einreiten? Und das dritte natürlich in der Hinsicht, was wird am Tag danach sein, am Tag nach diesem Krieg? Wird die Hamas immer noch teilweise an der Macht bleiben? Wird die Hamas wirklich in Grund und Boden gestopft sein? Wird dort wirklich für alle Ewigkeiten Terror eingedämmt sein? Werden alle Geiseln raus sein? Das sind große Fragen, worauf ich jetzt gerade leider, um ehrlich zu sein, keine optimistischen Antworten habe. Das ist der Gazastreifen, eine Baustelle, die separat läuft, aber natürlich auch verbunden ist mit den anderen zwei Baustellen. Die zweite Baustelle ist der Libanon. Wir haben nichts mit dem Libanon an Hut. Wir wollten nie was mit dem Libanon. Doch der Libanon bzw. die Hisbollah im Libanon beschießt uns jeden Tag seit dem 7. und 8. Oktober. Und das sind viele, viele Schüsse jeden Tag. Teilweise um die 50 Mal wird Israel an einem Tag beschossen. Und das sind tödliche Schüsse, wie ihr gestern mitbekommen habt, in diesem Zwischenfall im beduinischen Dorf im Norden Israels, wo ca. 18 Menschen teilweise schwer verletzt wurden durch eine Kamikaze-Drohne. Und im Endeffekt fragt man sich, die UN macht nichts, niemand anderes macht was. Israel ist in Sachen Libanon auf sich gestellt. Wie wird diese Sache wann, auf welche Weise ein Ende nehmen? Natürlich ist die Hisbollah auch irgendwo ein separater Spieler, aber die Hisbollah spielt parallel zur Hamas und dem islamischen Dschihad im Gazastreifen. Und natürlich auch unter dem Dirigenten der dritten Baustelle, dem Dirigenten im Iran. Und dieser Dirigent im Iran ist natürlich der Hauptfaktor für Instabilität, für Konflikt, für Terror in der Region des Nahen Ostens, in der gesamten Region des Nahen Ostens. Und der letzte größere Zwischenfall vom Iran ausgelöst war natürlich der Beschuss aus dem Iran in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Aber wenn man die Situation genau beobachtet, ist der Iran eine Terrorhochburg in vielerlei Hinsicht, weil im Iran Atomwaffen gebaut werden, weil im Iran Raketenindustrie sich entwickelt, seit vielen Jahren Raketen, die natürlich in die gesamte Region und in die Welt transportiert werden und natürlich alles, was im Bereich der Drohnenindustrie ist, wie Kamikaze-Drohnen, die auch in der Ukraine nicht wenig Menschen das Leben kosten. Das alles macht der Iran, während es auch Dutzende Terrormilizen in der gesamten Region des Nahen Ostens unter die Arme greift und sie finanziert und sie ausbildet und sie taktisch und strategisch lenkt und sie bewaffnet. Das alles kommt aus dem Iran. Und die Frage, die wir uns jetzt stellen bei dieser dritten großen Baustelle ist natürlich, wann wird Israel auf welche Weise reagieren auf den Beschuss von Samstag auf Sonntagnacht. Was wird als nächstes kommen? Ihr wisst, hier gibt es intensive Gespräche in Israel. Das ist ein riesiges Geheimnis, wie es hier in der Hinsicht weitergehen wird. Auch wenn viele unserer Freunde im Westen sagen, haltet die Waffen still und eskaliert nicht, ist es nicht Israel. Israel ist nicht das Land, das eskaliert, sondern wer eskaliert hat, war am 7. Oktober die Hamas und der islamische Dschihad und am 8. Oktober spätestens die Hisbollah und in der Nacht von Samstag auf Sonntag der Iran, das Mullah-Regime im Iran. Diese drei Baustellen haben eskaliert. Wir sind nur diejenigen, die darauf reagieren. Ursache, Wirkung, Täter, Opfer. Niemals durcheinander bringen. Es gibt eine Reihenfolge und diese Reihenfolge ist aus meiner Sicht heilig. viele Probleme, viele Baustellen, aber für mich persönlich ist dieser Konflikt bzw. diese Konflikte, sie geben mir persönlich noch mehr Sinn im Leben. Denn ich fühle im Endeffekt, dass mein kleiner Einsatz, das ist ein kleiner Einsatz, ich, Arya Shalikar, habe einen kleinen Einsatz, so wie viele von euch, die mir zuhören, die auch ihren Einsatz zeigen, ihren täglichen Einsatz, seit sag es, wenn es Kleber sind, die man irgendwo ranklebt mit Fakramas oder wenn man Briefe schreibt an Redaktionen, wo irgendwie falsch berichtet wird oder mangelhaft berichtet wird oder Täter-Opfer-Umkehr gemacht wird oder wenn man auf den sozialen Netzwerken natürlich auch Einsatz zeigt und Flagge bekennt und. Oder natürlich, ja, darf man nicht vergessen, wenn man auf Solidaritätsreisen nach Israel teilnimmt oder hier vor Ort sogar, so wie ich schon mehrmals hier erzählt habe, erst vor kurzem natürlich auch über Gabriella, eine Freundin, oder natürlich das Paar, was ich hier im Gespräch hatte, Brigitte und Harald, die hier vor Ort nicht nur da sind, um hier spazieren zu gehen und sich die Landschaften anzuschauen, sondern auch, um mal Hand anzulegen, in der Ernte zu helfen oder auch für Soldaten ein Sandwich zusammenzustellen. Das sind alles natürlich Dinge, wo ihr im Einsatz seid und auch ich bin persönlich hier, zum Beispiel in diesem Podcast, im Einsatz und das gibt mir persönlich, das erfüllt mich. Es gibt mir noch ein Stück weit mehr Sinn im Leben. In den Vereinten Nationen, in der UN, soll es heute Nacht in wenigen Stunden, gegen Mitternacht, soll es eine Abstimmung geben, ob es einen unabhängigen palästinensischen Staat geben sollte. Es sieht so aus, als wenn ein Großteil der Staaten, die dort um den Tisch herum sitzen werden, Ja sagen werden. Die Amerikaner werden wahrscheinlich ein Veto einlegen. Das heißt, es wird wieder hier außer heiße Luft und ein paar Berichte in der einen oder anderen Zeitung, wird daraus nichts werden. Prinzipiell, damit wir uns hier nicht missverstehen, prinzipiell sind sehr viele Israelis immer dafür gewesen und auch ich persönlich, dass die Palästinenser ihren eigenen Staat haben, Seite an Seite mit Israel. Und ich persönlich habe auch schon mehrmals gesagt, für diejenigen, die Folgen verpasst haben, wo ich es gesagt habe, sage es heute noch einmal gerne. Die Palästinenser können auch aus meiner Sicht, können einen schöneren und grüneren Rasen haben, als wir hier in Israel. Das juckt mich absolut nicht die Bohne. Das Einzige, was wir hier wollen in Israel ist, dass sie uns leben lassen. Dass sie bereit sind, Seite an Seite, halbe halbe. Sie leben dort, wir leben hier, jeder sein eigenes, seinen eigenen Garten und wir stören uns nicht. Das wäre natürlich schön und das ist eigentlich, was wir seit 1947 uns hier alle wünschen. Aber ein palästinensischer Staat jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, würde eigentlich nichts anderes sein, als eine Krönung für den Terror des 7.10.
Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.